IWS, Impulsgeber für den Mittelstand. Drei Fragen, drei Minuten zwischen Wirtschaft und Politik.
Impulse setzen, Wirtschaft stärken. Willkommen zum Podcast des Internationalen Wirtschaftssenats.
Also wir werden das mit Sicherheit nicht bekommen, eine Hungersnot. Wir werden genug Geld haben, uns das Getreide zusammenzukaufen. Je stärker wir digitalisieren, automatisieren, mechanisieren, desto mehr Umweltschutzmaßnahmen können wir machen, weil wir Systeme koppeln können. Ich halte generell nicht viel von Ernährungslenkung durch die Politik.
Mein Name ist Lisa Katharina Rings. In unserer bereits 17. Episode unseres IWS-Podcasts sprechen wir über die Zukunft der Landwirtschaft. Unter anderem vor dem Hintergrund des Einflusses der Ukraine-Krise und die Spektren der Zukunft der Ernährungssicherheit mit unserem heutigen Gast, IWS-Senator Rudolf Beer, Vorstandsvorsitzender der Beer AG. Die Beer AG in Seevetal in Niedersachsen ist ein in den Bereichen Gemüseanbau, Gemüsehandel und Logistik tätiges Unternehmen in der vierten Generation und zählt zu den größten Gemüsebaubetrieben in Deutschland. Als europaweit agierende Firmengruppe in der Gemüseproduktion baut die Beer AG rund 4000 Hektar Freilandgemüse an. 5 Produktionsbetriebe in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und in Spanien ermöglichen dem Unternehmen auch in der Bioproduktion die Positionierung als einer der größten Anbauer in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Beer. Schön, dass Sie da sind und sich heute Zeit für den IWS genommen haben. Herr Beer, die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg treibt gegenwärtig die Lebensmittelpreise auf Rekordhöhe. Russland als auch die Ukraine sind wichtige Lieferländer für die weltweite Ernährungsbranche. Im Zuge dessen ist eine Uneinigkeit um die Zukunft der Agrarpolitik entbrannt. Die Regierungspartei FDP und der Bauernverband nutzen den Ukraine-Krieg als Argument gegen mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft. Was würden Sie sagen, was spürt die Beer AG aktuell von diesem Einbruch in der Landwirtschaft, in den Qualitätsstandards und auch den Lieferketten? Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Schließung des Düngewerks Cherkasy-Azot.
Ja, generell ist natürlich für uns ein Thema, dass die Rohstoffe knapper geworden sind. Also Dünger ist ein Thema, was Sie angesprochen haben. Und dadurch, dass die Energie sich verteuert, betrifft es eben ganz viele Bereiche, ne? Hin zum Pflanzenschutz bis hin zu unserem Kraftstoffverbrauch und so weiter. Also da haben wir schon eine Kostenerhöhung. Bei uns im Gemüsebau ist aber Angebot und Nachfrage ist die Preisentscheidung. Gibt es zu viel Angebot, dann ist das einfach so, dass der Preis bis runter geht, bis zu den Gestehungskosten und darunter auch. Und insofern sind wir da von der Ukraine nicht betroffen, außer diese Nebenwirkungen, die ich eben beschrieben habe, die sind da. Getreidepreis natürlich ist ein wichtiges Thema, aber wir sind nicht Getreidebauer, nur in kleinem Umfang.
Ja, und auf Basis dessen und der ganzen gesellschaftlichen, politischen, weltweiten Entwicklung würden Sie sagen, dass die Nahrungsmittelindustrie über ihre letztlich eigentlich reine Versorgungsfunktion hinaus mittlerweile auch gesellschaftlich schon einen Status erfüllen muss?
Ja, also generell ist es ja so, dass wir mit unseren 7,7 oder 7,8 Milliarden Einwohner auf der Erde schon immer am Rande gewesen sind, dass wir die ernähren können, nicht? Und das wird ein Thema werden. Das merken wir besonders mit der 10% Flächenstilllegung hier in Mitteleuropa. Ob das sinnig ist, vor dem Hintergrund muss man bezweifeln. Also es wächst hier bei uns auf jeder Fläche ohne großen Aufwand wesentlich mehr, wie in der Sahelzone jemals angebaut werden kann. Und das ist ein bisschen Egoismus, den wir hier betreiben, dass wir sagen, nein, wir wollen nicht so viel produzieren, lass die mal sehen, wo sie bleiben. So in der Richtung, denn also wir werden das mit Sicherheit nicht bekommen, eine Hungersnot. Wir werden genug Geld haben, uns das Getreide zusammenzukaufen und wir haben ja auch selbst eine ausreichende Produktion.
Und die Digitalisierung, Stichwort Risikomanagement für die Landwirtschaft 4.0 und die Biodiversität, was bringt die Technik den Bauern? Denkt man an Fortschritt, künstliche Intelligenz? solche Bausteine?
Das ist ein ganz wesentliches Thema. Wir werden Biodiversität, Umweltschutz, diese ganzen Maßnahmen letztendlich nur über die Technik hinbekommen. Das heißt also, je stärker wir digitalisieren, automatisieren, mechanisieren, desto mehr Umweltschutzmaßnahmen können wir machen, weil wir Systeme koppeln können, indem wir eine intensive Landwirtschaft betreiben, aber auch einen intensiven Naturschutz. Und intensiver Naturschutz bedeutet nichts anderes, als dass das, was fehlt in der Natur, was da wirklich zu wenig ist, dass wir das nachpflanzen und nachsehen. Das heißt also, wir können es der Natur nicht alleine überlassen, die fehlenden Pflanzen zu produzieren. Wir haben gewisse Sachen zu viel, Gras haben wir genug, aber einjährige Kräuter fehlen. Und um die Biodiversität da zu heben, brauchen wir auch einen intensiven Naturschutz. Das können wir heute mit der Technik machen, dass wir also eine Vernetzung von Blühstreifen hinbekommen, die auch dann artgerecht für Käfer und Insekten werden.
Bis zum Jahr 2050 werden voraussichtlich aller Schätzungen nach 9,7 Milliarden Menschen unsere Erde bewohnen. Unter der Maßgabe knapper natürlicher Ressourcen ist die Gewährleistung einer ausreichenden Ernährung ja tatsächlich eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, unserer Gesellschaft, unserer Politik. Was sind insbesondere für Sie, der Bär AG, die drei wichtigsten und auf dem Herzen liegenden Zukunftsthemen für die Nahrungsmittelindustrie?
Also, wir machen ja sowohl den Bioanbau wie auch konventionellen Anbau. Die Unterschiede zwischen diesen Anbauformen, die wird verschwinden. Was wir brauchen, ist eine intelligente Steuerung der Humuswirtschaft, damit unsere Böden auch wieder zum CO2-Speicher werden. Es ist nicht einzusehen, dass wir Soja-Futter aus Brasilien holen, dass sie an die Schweine verfüttern und die Gülle dann verklappen. Also dann sollten wir wenigstens, wenn wir so viel organische Nährstoffe schon entnehmen aus Brasilien, die hier auch wieder als organische Nährstoffe einsetzen, indem wir die Gülle trocknen und da, dass wir es transportfähig machen und damit wir mineralischen Dünger einsparen und gleichzeitig das Bodenleben fördern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen alles, was an organischer Masse zur Verfügung steht, auch wieder in den Boden zurückbringen, damit wir das Bodenleben fördern und die Biodiversität auch im Boden verbessern.
Ja. Man hört ja vermehrt von der vertikalen Landwirtschaft, Gemüseanbau der Zukunft, ganzjährige Ernte in mehrstöckigen Gewächshäusern, was mittlerweile ja schon in den USA und Asien boomt, sind die sogenannten Vertical Farms. Es gibt ein dänisches Start-up, Nordic Harvest, die mit der Technologiefirma Yes Health aus Taiwan aktuell schon die größten und effizientesten überdachten Farmen Europas aufgebaut haben, die bei Vollauslastung einen Ernteertrag von bis zu 3 Tonnen täglich, sprich beispielsweise Minze, Basilikum, Rucola, jungen Spinat, aus dem Hochregal erzielen sollen. Sehen Sie, Herr Bär, in dieser Art des Anbaus ohne Erde, nur mit Wasser, die Zukunft oder die mögliche Zukunft einer Ernährungssicherheit, insbesondere auch mit dem wichtigen Stichwort Energie, intensiverer Geschmack, Haltbarkeit, Nährstoffgehalt, Ernte über das ganze Jahr hinweg?
Ja, ganz einfach. Also das bisschen, was wir da haben an Vertical Farming, das schadet der Gesundheit höchstwahrscheinlich noch nicht. Aber generell ist es so, wir haben in einem Gramm Boden bis zu 1 Milliarde Bakterien. Die haben wir garantiert nicht im Wasser. Wir sind also keine Fische evolutionär, die sich von Wasserpflanzen ernähren. Das sind wir nun mal nicht, sondern wir haben eine andere Entstehungsgeschichte und Evolutionsgeschichte. Wir bekommen das ja nicht mal hin, vernünftige Vitamintabletten zu machen. Die bestenfalls schaden sie nicht. Ja? Wenn einer glaubt, dass er mit einer Wasserzucht, indem er etwas dazu gibt, Lebensmittel erzeugt, die uns wirklich nachhaltig gesund ernähren, dann ist er auf einem Holzweg. Das muss man ganz klar sagen. Ist auch gar kein Thema. Wir brauchen kaum Fläche für Gemüse. Gemüse ist ein so intensives Produkt im Boden, das können wir auf geringer Fläche können wir das anbauen und da brauchen wir wirklich kein Vertical Farming zu. Also das ist für mich eine komische Idee. Es ist so, Gemüse muss da angebaut werden, wo wir das ideale Klima, den idealen Boden haben. Und wenn das im Winter in Spanien angebaut wird oder in Italien, wo es auch immer geht, ist es allemal besser, als wenn man es hier in beheizten Räumen ziehen würde. Auch von der Energiebilanz ist das großer Blödsinn. Ich muss es belichten, wobei das Lichtspektrum nicht das Sonnenlicht ist. Ne? Es ist ein nachempfundenes. Und ich kann da nur sagen, jeder sollte lieber Löschpapier essen, das ist wenigstens vom Baum. Und wir können die Aromen dazugeben. Ja? Dann haben wir einen nachwachsenden Rohstoff gegessen. Und das allemal besser wie Vertical Farming.
Ja, wir haben es ja zu Beginn schon angesprochen, der Status der Nahrungsmittelindustrie. Gesundheit, und das passt ja ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Gesundheit als neuer Wohlstand. Welche Rolle spielt die neue Gesundarchitektur für Ihre Unternehmensphilosophie und die Erreichung Ihrer Kunden? Stichwort Gesundheit als Verkaufsmanagement. Klima wie auch Corona-Krise zeigen uns ja aktuell mehr denn je, dass wir Ernährung, Gesundheit, Klima als großes Ganzes betrachten sollten oder müssten?
Das ist ja ein Thema, das ist ja im politischen Raum auch, eine Mehrwertsteuersenkung auf pflanzliche Nahrungsmittel. Also ich halte generell nicht viel von Ernährungslenkung durch die Politik. Denn das ist auch ein komischer Eingriff, dass die Politik uns praktisch das Essen verschreiben will. Wir würden ja profitieren, weil wir ja Pflanzenbauer sind und keine Fleischerzeuger, davon abgesehen. Aber insgesamt ist das für mich kein taugliches Mittel. Es ist auch so, das, was wir an Fleisch einsparen würden, wenn wir kein Fleisch mehr essen würden in einem Jahr, das macht einfach so viel aus, wie die Chinesen zunehmend in einer Woche an Fleisch verzehren. Ne? Also es hat global überhaupt nichts zu tun. Was wir hier machen. Da sind ganz andere Sachen, die den Fleischverzehr beeinflussen. Und es steht uns auch nicht an, Ländern, die jetzt die wir als Schwellenländer bezeichnen, obwohl jetzt alles im Umbruch ist, aber die wir als Schwellenländer bezeichnen, dass wir denen sagen, so jetzt erstmal ein bisschen weniger Fleisch, ne? Nachdem wir uns dann ordentlich den Bauch vollgehauen haben über die Jahre und denen jetzt Verzicht predigen. Ne? Das ist auch keine moralische Haltung. Ja, also gesunde Ernährung ist bestimmt wichtig. Wir arbeiten heute ja kaum körperlich und essen aber noch so, als würden wir im Bergwerk sein.
Ja, richtig. Und daran anknüpfend, wie lautet Ihre Botschaft an die neue Bundesregierung, die ja nicht mehr ganz so neu ist? Ist es falsch, alle Kraft auf die Vermeidung von Plastiktüten zu legen, wenn Flüge weiterhin billiger sind als Bahnfahren in Deutschland und wenn Milliarden von Subventionen in der Landwirtschaft und in der Energieerzeugung genau die falsche Richtung befeuern? Was ist Ihre Botschaft?
Also unsere Botschaft ist ziemlich einfach. Wir haben Verpackungen, machen wir nicht um der Verpackung willen, sondern wir verpacken, um das Produkt über den Supermarkt, das ist die Haupteinkaufsstätte, um das den Verbraucher hinzubringen, dass es noch frisch ist. Wenn wir die Verpackung weglassen, geht es bei einigen Kulturen schief. Das heißt, wir haben höhere Abschriften, es würde mehr Lebensmittel vernichtet werden. Verpackung hat also eine Schutzwirkung zum großen Teil. So, und da ist es viel interessanter. Wir verwenden zum Beispiel ausschließlich PP-Folie, Polypropylen. Die ist recycelbar. Und das ist eigentlich die interessante Frage. Wir könnten auch mit nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke, Kartoffelstärke, Filme arbeiten. Aber es gibt da überhaupt noch gar kein System, das diese Verpackung entsorgt. In die normale gelbe Tonne können wir es nicht tun. Dann würde jede Plastik-Recycle-Mischung würde kaputt gehen durch unsere Maisstärke. wir haben da noch nichts. Und draußen im Kompost dauert es bei 65 Grad ein Jahr. Ne? Und wenn wir die 65 Grad nicht erreichen, mehrere Jahre, ne? Bis die Tüte zersetzt ist.
Ja. Ja, wir sind schon am Ende angelangt. Herzlichen Dank, Herr Beer, für diesen interessanten Einblick in Ihre Unternehmenswelt und Ihren Arbeitsalltag. Und schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Alles Gute, bis bald. Herzlichen Dank. Ja.